Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Friederike Westerhaus herzlich willkommen. Ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, den Bariton Christian Gerhaar. Er ist weltweit unterwegs und hat eine besondere Leidenschaft für die Musik von Robert Schumann. In einem groß angelegten Projekt wird Gerhaar bis 2020 alle Schumann-Lieder aufnehmen. Das erste Album erscheint Mitte November. Vorher kann man Christian Gerhaar in der Hamburgischen Staatsoper erleben, in den Szenen aus Goethes Faust von Schumann. Herzlich willkommen, Herr Gerhaar.
Dankeschön.
Herr Gerhaar, Sie beschäftigen sich schon so lange mit Schumann. Ist er inzwischen, ja, könnte man sagen, sowas wie ein Freund für Sie geworden?
Er ist mein Lieblingskünstler. Also ich finde die Person Schumanns und ihre Verbindung zu ihrem Werk besonders interessant, besonders stark und ein mir befreundeter Germanist sagt immer, ich soll bitte meine abseits des Gesangspodiums getätigten Interpretationen nicht zu sehr auf biografistische Hintergründe beziehen. Das habe ich mittlerweile gelernt und so versuche ich es eigentlich auch bei Schumann. Und trotzdem ist er eines der vielleicht ganz herausragenden Beispiele, wo das Werk mit der Person und deren Leben sehr stark verflochten ist. Allerdings, man muss es nicht unbedingt aus dieser Verflechtung heraus erklären. Dennoch ist die Person besonders interessant, weil dieses Werk so ständig durch jede Schicht, die man von ihm von außen betrachtet, kennenlernt, durchschimmert und präsent ist.
Ja, und dieses ganz Unterschiedliche, das ganz Feinsinnige bei Schumann, ich glaube, das können wir auch schon jetzt in dem ersten Stück hören, was Sie sich gewünscht haben. Aus den Intermezzi von Robert Schumann, Opus 4, hören wir die Nummer 1, Allegro quasi maestoso mit Christoph Eschenbach. Das war das erste Intermezzo aus Opus 4 von Robert Schumann mit Christoph Eschenbach. Ein Wunsch unseres heutigen Gastes Christian Gerhaar. Herr Gerhaar, die Faustszenen von Schumann, die haben Sie schon diverse Male gesungen. Sie gelten als der Faustinterpret par excellence. Sie waren damit auch in Hamburg schon zu erleben, vor 3 Jahren mit dem NDR Elbphilharmonieorchester unter Thomas Hengelbrock. Und jetzt, ab dem 28. Oktober, singen Sie das Ganze an der Hamburgischen Staatsoper unter Kent Nagano. Sie widmen diesen Faustszenen auch in Ihrem Buch Halb Worte sind's, halb Melodie ein ganzes Kapitel und haben es verschiedentlich als das großartigste Werk überhaupt bezeichnet. Ja, was macht es denn dazu?
Natürlich gibt es Gegner dieses Werkes, die schlagen jetzt die Hände über dem Kopf zusammen. Ein sehr etablierter Musikmanager sagt sogar, er ist Intendant, dass während seiner Amtszeit dieses langweilige Werk nicht auf die Bühne seines Konzerthauses kommen wird. Sowas gibt's. Vielleicht ist dann diese Maximalaussage auch diesem schon gehörten und wieder zu erwartenden Gegenwind geschuldet. Natürlich ist es nicht das großartigste Werk, sowas gibt's nicht. Aber es ist das Werk, das mich insgesamt mit ein paar anderen am allermeisten beschäftigt. Und ich muss doch sagen, es hat noch etwas ganz Besonderes, denn es lässt sich ja nicht einordnen.
Es ist eben keine Oper.
Es ist keine Oper, es ist aber auch kein Oratorium. Eher erinnert mich dieses ganze Werk so ein bisschen an Parsifal, weil es Grenzen sprengt, weil es das eigene Genre nicht klar werden lässt. Aber bei den Faustszenen ist nicht mein Sprecher dabei. Das heißt, es wird eigentlich nichts erzählt. Die Szenen sind auch so ausgewählt, dass sie nicht unbedingt auf den ersten Blick einen Handlungsfaden erkennen ließen. Aber es sind Themenkomplexe. Es ist eben nicht beliebig. Es erschließt sich, dass diese Themenkomplexe sehr aufeinander bezogen sind. Es ist keine Handlung im dramatischen Sinn vorhanden, die von A nach B führen will.
Denn es ist nicht einfach eine Vertonung des Faust und schon gar nicht eine Vertonung des Faust I, sondern es sind, wie Sie sagen, Szenen. In Hamburg, jetzt an der Staatsoper, führen Sie dieses Werk szenisch auf, also inszeniert in einer Inszenierung von Achim Freyer. Das sieht man so in dieser Weise sonst nicht. Normalerweise wird das Werk konzertant aufgeführt. Bietet sich das denn an, das szenisch zu machen?
Es sind Szenen aus Goethes Faust und insofern kann man es auch szenisch machen. Und so ist es auch der Fall, dass diese Szenen nicht in einem direkt weiterführenden Zusammenhang stehen, wird in dieser Produktion auch nochmal klar gemacht dadurch, dass zwischen den einzelnen Szenen immer kurz das Licht ausgeht, dass also Unterbrechungen sind. Aber es gibt hier einen großen Zusammenhang, denn nach der Ouvertüre ist ein Teil aus dem Faust I, das sind drei etwas kleinere Szenen, die Margarete gewidmet sind, also dem Gretchen. Und hier wird eigentlich in dieser Dreierentwicklung gezeigt, das passive Schuldigwerden Gretchens. Sie wird verführt, sie wird involviert sogar in den Tod ihrer Mutter, in den Mord an ihrem Bruder und sie geht unter. Von der ersten Szene Faust und Gretchen im Garten, erotische Kraft, Lebenskraft. Über die zweite Szene, die Zerstörung dieser Schuldlosigkeit hin zum Lebensende, ist eine eindeutige Entwicklung, die sich dann in den nächsten drei Teilen wiederholt. Faust, zunächst tot oder schlafend, wird wieder lebendig, er ist verjüngt, er ist tatendurstig, singt dann einen, und das ist wahnsinnig wichtig für das ganze Werk, im Grunde erkenntnistheoretischen Monolog über die Wahrheit und Schönheit und über das Licht. Dann kommt die nächste Szene, wo Faust mit den vier grauen Weibern sich trifft, Not, Mangel und am Schluss eben auch Sorge. Die Sorge möchte ihn zur Umkehr bringen. Er sagt, niemals werde ich umkehren, und erblindet. Und dann Fausts Tod, wie bei Gretchen im dritten Teil. Es heißt, hier wird also dem passiven Schuldigwerden Gretchens das aktive Sich-Schuldig-Machen Fausts im zweiten Teil gegenübergestellt. Der Faust I, der ja auch so wichtig ist wegen der eröffnenden Szene, wo der Greis, der alte Mann, in der Studierstube ist und sein Leben, das an ihm vorbeigezogen war, betrauert, wo also tatsächlich der Geist das Ursprüngliche ist, was Faust charakterisiert, und wo er sagt, zu diesem Geist, zu diesen Inhalten muss noch Sinnlichkeit dazutreten, muss physisches Empfinden dazutreten. Das kommt in der Ouvertüre. Ewig dieses graue D-Moll mit ein paar Ausflüchten, das ist dann vielleicht der Osterspaziergang, dass er das Leben kennenlernt und immer wieder von außen sieht und sagt, aber eigentlich, ich muss auch daran teilhaben. Und dann kommt also tatsächlich Mephisto als schwarzer Pudel, ist auch so auf der Bühne hier, und es gibt so eine Art Handschlag. Mhm. Und dieser Handschlag, dieses Abmachen der Wette, das ist in dem Umschlag dieses düsteren grauen D-Molls in dieses blendend grelle D-Dur am Ende der Ouvertüre.
Und auch mit dieser Ouvertüre ist Schumann sehr angeeckt, weil sie eben eigentlich nicht den normalen Vorstellungen entsprach. Wir hören jetzt die Ouvertüre, und zwar in einer Aufnahme mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Daniel Harding. Daniel Harding mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und der Ouvertüre aus den Szenen aus Goethes Faust von Robert Schumann. Zu Gast hier in Klassik à la carte auf NDR Kultur ist Christian Gerhaher, der mit den Faust-Szenen demnächst jetzt in der Hamburgischen Staatsoper zu erleben sein wird. Wir haben eben schon darüber gesprochen, über diesen durchaus dramaturgischen Gehalt, den das Werk hat, und auch natürlich die Schwierigkeiten, die Schumann hatte, sich dem Faust zu widmen, denn es ist einfach ein ungeheuer großes Werk, und wie soll man dazu jetzt eine Musik schreiben? Er hat über viele Jahre damit gekämpft. Ich frage mich auch bei diesem extrem fühlenden Menschen Schumann, ob es genau das ist, weswegen er zum Faust gegriffen hat, dass er eben selber auch seine Persönlichkeit darin wiedergefunden hat, in diesem komplexen Werk.
Ich glaube sicher, dass er ein gewisses Maß an Identifikation hier verwirklicht hat. Nicht in dem Sinne, dass er sein eigenes Leben hier zugänglich gemacht hätte, sondern im Gegenteil, dass eben die Figur des Faust eine so starke Figur mit so vielen Aspekten ist, dass sie ihn überwältigt hat. Mhm. Und das hat ihn dazu geführt. Was in der ganzen Geschichte meiner Ansicht nach noch sehr wichtig ist, ist die große Sinnlichkeit.
Yeah.
Und die Sinnlichkeit Goethes ist ja immer bezogen auf eine Visualisierung. Und diese Visualisierung, die ging mir immer ab. Die hat mir immer gefehlt. Natürlich ist dieses Werk im Sinne des Ausgreifens nicht nur auf alle möglichen literarischen Möglichkeiten, also wie dramatisch, lyrisch zum Beispiel. Der Dr. Marianus ist total ein lyrisches Produkt in Schumanns Werk, sondern auch episch Aspekte, dass natürlich doch noch eine Geschichte erahnbar ist, dass ich einfach gehofft habe, dass irgendwann diese Visualisierung zusammen mit diesem Werk mal kommen wird. Ich bin so ein bisschen altmodischer Mensch, dachte immer an gemalte Soffitten und so ein Himmel wie von den Asam-Brüdern im Hochbarock oder Rokoko gemalt, dass das schön wäre. Aber es ist natürlich mit Achim Freier ganz anders.
Und mit trotzdem, Achim Freier, jetzt an der Hamburgischen Staatsoper, der das dort inszeniert. Ja.
Er wird im Grunde genau das machen, auf seine Art, dass er mit einer visuellen Überwältigung zu arbeiten versucht. Und es kommt ja sogar in diesem schon angesprochenen Monolog über die Erkenntnisfähigkeit des Menschen von Schönheit, von Licht und Wahrheit, kommt sogar sowas wie eine kleine Farbenlehre vorbei oder eine Reverenz gegenüber der Farbenlehre mit Akkordfolgen, die unklar sind, aber die eine unglaubliche Polychromie ausstrahlen. Und dann kommt dieser zentrale Satz: Am farbigen Abglanz haben wir das Leben. Das heißt, die Farbe, wo sie erzeugt wird, nämlich in der Sonne, anlässlich des vorangegangenen Sonnenaufgangs, die ist nicht erfahrbar. Denn die totale Farbe würde zu sehr blenden und sie wäre natürlich weiß. Aber im Abglanz ist sie nicht mehr weiß, sondern entfaltet ihr ganzes Spektrum.
Mir geht es, wenn ich dieses Werk höre, so, dass ich merke, dass ich mich manchmal wirklich ganz stark in der Betrachterposition befinde und dass es so auf mich wirkt und an anderen Stellen bin ich wie hineingezogen, ganz dicht dran gezoomt. Ein solcher Moment ist in dem dritten Teil, wenn Dr. Marianus singt, hier ist die Aussicht frei. Da ist es plötzlich ja, ich würde sagen, ganz intim irgendwie, ganz liedhaft. Was ist das für ein Moment für Sie? Sie singen das ja auch. Also
ja,
Sie singen nicht
auch
nur den Faust, sondern Sie singen auch den Dr. Marianus.
Ja, es gibt schon in der Germanistik so eine gewisse Linie, die sagt, diese reinst mögliche männliche Figur, denn es endet natürlich mit der Reinheit der Frau, ist eigentlich sowas wie die Fortsetzung der faustischen Entelechie, also des faustischen Wesens, das sich aber in der Hülle entledigt und dennoch weiter wirkt und besteht und ist, dass also diese Entelechie Fausts mit Dr. Marianus so ein bisschen identifizierbar ist. Ich glaube, gerade bei Schumann ist es sehr wichtig, da der Dr. Marianus ja eine sehr positive Figur ist, die höchste männliche Weisheit, die höchste irdische Weisheit verkörpert und Faust bei Schumann auch eine ganz andere positive Konnotation als bei Goethe hat. Goethe sah seinen Faust durchaus sehr kritisch, hat auch gesagt, der Faust des ersten Teils soll, wenn es zu einer Aufführung des zweiten Teils kommen, dort den Mephisto spielen und umgekehrt. Das heißt, diese dialektische Verschränkung des menschlichen Strebens mit der teuflischen Macht ist von Goethe durchaus gewollt und er hat sich auch von der Person im moralischen Sinn Faust durchaus distanziert. Das ist bei Schumann nicht der Fall. Das zeigt sich ganz besonders stark an der Szene nach Fausts Tod, wo Mephisto so ein bisschen nachtritt und hochzynisch das Johannesevangelium zitiert, wenn er sagt, es ist vollbracht. Bei Goethe kommt es dann zum großen Aufschrei des Chores oder der umstehenden Leute, die dann sagen, es ist zu Ende. Und es darf also nicht dieses Johannes-Evangelium mit seiner göttlichen Konnotation im christlichen Sinne aus diesem Mund noch dazu zitiert werden. Bei Schumann ist es nicht der Fall. Bei Schumann wird dieses Wort, es ist vollbracht, im Sinne einer göttlichen Vollendung wiederholt vom Chor. Das heißt, Schumann sieht diesen Charakter, diese Personifikation des menschlichen Strebens durchaus positiv und so auch eben den Marianus in einer Art, meiner Ansicht nach, Gefolgschaft der Faustschen Idee.
Ein wirklich sagenhaft berührender Moment in den Faustszenen ist das. Hier ist die Aussicht frei, gesungen eben jetzt von Christian Gerhaher, nochmals begleitet vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Daniel Harding. Hier ist die Aussicht frei aus den Faustszenen von Robert Schumann, Christian Gerhaher als Dr. Marianus zusammen mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Daniel Harding. In der Hamburgischen Staatsoper werden Sie den Faust und damit eben auch den Dr. Marianus jetzt 7-mal singen. Ab dem 28. Oktober geht das los. Wenn ich Sie, ich habe Sie ja mit dem Faust schon auf der Bühne erlebt, wenn ich Sie da sehe, dann merke ich, wie sehr Sie involviert sind. Ich frage mich, wie fühlt sich das an, jetzt zu wissen, dass Sie das 7-mal relativ kurz hintereinander auf die Bühne bringen werden, dieses so existenzielle Werk?
Ja, schon ein sehr schwieriges Werk, technisch gesehen auch, sind sehr vielfältige Anforderungen hier vorhanden, also zumindest die Teile 4 bis 6, Fausts Erkenntnis, theoretischer Monolog, Fausts Erblindung, Fausts Tod, ist sehr expressiv, um nicht zu sagen heroisch zum Teil. Und dann kommt eben noch dieser ganz andere Ton, wie Sie jetzt gerade noch eingespielt haben, des Dr. Marianus, von dem es angeblich auch eine Briefszene Schumanns berichtend gibt an Liszt, wo er eine Briefstelle, wo er sagt, er hat hier einen ganz neuen Ton erfunden. Und so ist es auch. Also dieses Werk ist schon schwer zu singen, aber wenn man sich damit beschäftigt und wenn man es nicht aufgeben möchte, dann muss man eben auch sagen, ich mache das trotz meiner Entwicklung, die anders wird, vielleicht singe ich einen oder anderen Ton anders als früher, mache ich es noch weiter und ja, es ist eine schwere Aufgabe, aber ich möchte das einmal sehen in aller farbigen Vielfalt.
Ja, und da ist es natürlich dann auch spannend, das können wir im Grunde erst hinterher, wenn Sie es gesungen haben, diskutieren, wie es denn für Sie war, das auch in dieser inszenierten Form zu erleben, wie es beim Publikum ankommt. Das muss man erstmal abwarten, wie es dann wirken wird in dieser Fassung. Es wird auf jeden Fall eine intensive Zeit, die Sie hier verbringen. Inwieweit braucht es für Sie zwischendurch auch Rückzug? Richtig auch Stille vor allem vielleicht, dass Sie einfach sagen, so, um mich wieder jedes Mal wieder ganz neu annähern zu können.
Naja, es ist ja bei jedem Werk so, dass man es eigentlich sehr gern mag, wenn man es aufführt. Stille, ich höre nicht viel Musik, wenn Sie das meinen, aber Rückzug in dem Sinne, dass ich hier etwas schöpfe, um mich wieder hineinwerfen zu können, das brauche ich nicht. Mhm.
Was brauchen Sie?
Ich brauche so ein bisschen körperliche Erholung. Das ist oft sehr anstrengend, aber mir ist sehr wichtig zu betonen, dass ich ein Werk nicht in der Weise darstellen, zu erfüllen versuche, dass ich mich selbst einbringe. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, die meisten künstlerisch Tätigen, ob nun schöpferisch oder nachschöpfend, im Laufe ihrer Tätigkeit erfahren. Eine Erkenntnis, die sagt, die eigene Person ist für das Werk nicht wichtig. Sowohl die des Schöpfers als auch die des Nachschöpfenden. Und im Gegenteil, je länger diese Einbringung der eigenen Historie dauern würde, umso peinlicher würde es. Mhm. Und umso anmaßender und umso schwieriger.
Wie erleben Sie es dann? Ist es ein zur Verfügung stellen, sich dem Werk zur Verfügung stellen, ja, dass es quasi durch einen hindurch
genau, so, gehen kann. Genau so ist der richtige Ausdruck. Mhm. Es ist wie als Medium da zu sein, was natürlich nicht heißt, dass die Person des Darstellers nicht auch irgendwo an dem Werk hängen bleibt. So wie wenn man einen Kaffee aufgießt und dann wird es halt unten schwarz. Aber welche Bohne das jetzt war und welcher Krümel, das ist nicht festzumachen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Mein Pianist sagt immer, du kannst noch so cool tun und noch so auf Distanz. Es muss ja doch einmal durch dich durch. Und so ist es auch. Es geht nicht ohne das eigene Verständnis, ohne die eigene Geschichte des Verstehens. Allerdings heißt es ja nicht, dass aktiv eigene Geschichte bemüht werden muss und eigenes Erleben bemüht werden muss, um ein Werk zu beleben. Das, finde ich, würde dem Werk Gewalt antun. Und ich möchte ja nicht ausschließen, dass man einem Werk in dem Sinne sogar ganz bewusst Gewalt antut, als man vom Autoren verbürgte Intentionen über Bord wirft. Ich finde das eigentlich legitim, aber ein Werk, so wie man es versteht und wie man es nach langer Beschäftigung, und das ist meiner Ansicht nach schon ein Positivum, was schwer auch durch verschiedenste Regie oder Einfälle aus dem Weg zu räumen ist, auch nach langer Beschäftigung, wie ein Werk sich da öffnet, dass man gegen diese Werksidee arbeitet, das empfinde ich als problematisch. Insofern würde ich die eigene Person, je älter und erfahrener man wird, umso mehr aus der ganzen Geschichte rauslassen.
Sie haben eben, Herr Gerhard, Ihren wirklich langjährigen Klavierpartner Gerold Huber erwähnt, mit dem Sie gemeinsam, ich glaube, seit über 30 Jahren auf der Bühne 30. sind. 30 Jahre sind's. Wir hören Sie jetzt auch gemeinsam, und zwar mit der Ungeduld aus Die schöne Müllerin von Franz Schubert.
Ich meint, es müß in meinen Augen stehen, auf meinen Wangen müsst man's brennen sehen, zu lesen wär's auf meinem stummen Mund, ein jeder Atemzug, als laut ihr kommt, und sie merkt nichts von all dem bangen Treiben. Dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und soll es ewig, ewig bleiben.
Ungeduld aus Die schöne Müllerin von Franz Schubert mit dem Bariton Christian Gerhard und dem Pianisten Gerold Huber. Christian Gerhard ist zu Gast hier in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Gerold Huber ist der, kann man sagen, musikalische Partner an Ihrer Seite. Ist es ein blindes Vertrauen? Fühlen Sie genau gleichmäßig, wenn Sie sich einem Werk nähern?
Nein, also genau gleichmäßig natürlich nicht und auch auf der Bühne nicht genau gleichmäßig. Sowas wie Ratlosigkeit gibt es immer noch und das wollen wir auch nicht grundsätzlich vermeiden. Geht ja auch nicht sinnvollerweise. Also Routine ist nicht das, was wir suchen, aber wir kennen uns tatsächlich so gut, als wären wir Brüder, glaube ich. Und was ich bemerke ist, dass es natürlich auch auf der Bühne manchmal Situationen gibt, wo wir ein, zwei Töne nicht wirklich im selben Rhythmus empfinden, aber wir müssen dann nicht irgendwie arbeiten, dass das zusammenkommt, sondern es ist wie so ein ganz starkes Gummiband, das dann sofort uns zueinander führt.
Was für ein schönes Bild.
Und also was sehr beglückend ist, ich muss nie zu ihm schauen, so fangen wir jetzt an oder so, sondern es geht einfach so.
Es fließt.
Ja, es geht, fängt einfach von selbst dann irgendwann fast so gemeinsam an.
Und Sie gehen jetzt gemeinsam ein neues Projekt an, was Sie lange beschäftigen wird. Also es ist geplant bis 2020, ich habe das eingangs kurz erwähnt, die Aufnahme sämtlicher Schumann-Lieder auf 10 CDs insgesamt. Die erste wird jetzt erscheinen, Mitte November. Und auch da werden Sie natürlich viel mit Gerold Huber zusammen zu hören sein. Wir haben über die Faustszenen gesprochen, aber wenn wir auf die Lieder schauen, da gibt es natürlich unglaublich viele bei Schumann. Kann man trotzdem etwas unterm Strich sozusagen sagen, was Schumann als Liedkomponisten ausmacht?
Ja, kann man schon. Man ist ja versucht zu sagen, der Liedkomponist ist Schubert. Und er hat sie auch erfunden. Und Schubert hat vielleicht fast doppelt so viele Lieder auch geschrieben wie Schumann.
Wie viele sind es in etwa bei Schumann?
So 300. Und bei Schubert, wenn man dann auch noch Duette und sowas dazu nimmt, sind es wahrscheinlich knapp 600. Oder ich weiß es nicht, ich habe es nicht gezählt. Aber bei Schubert ist es nun so, er war in einer historisch ganz anderen Situation als Schumann. Er musste sich erstmal gegen verschiedene, auch sehr rigide Vorstellungen, was das Lied sein kann, durchsetzen. Die zweite Berliner Liederschule, die sagt, ein Lied darf eigentlich nur kurz sein, es darf kein Vorspiel haben, es muss ganz einfache Klavierbegleitung haben, es muss für jeden singbar sein. Die Strophen dürfen sich, was den ausgedrückten Affekt anlangt, nicht unterscheiden, was ja eine Idiotie ist. Ne? Also ich meine, welches Gedicht hat schon in jeder Strophe genau denselben Affekt? Ist ja lächerlich. Auf jeden Fall, diese fürchterlich bornierte Haltung hat auch Schuberts Lehrer Salieri an Schubert herangetragen. Und Schubert hat dann angeblich so, ja, ja, gesagt, hat es aber ganz anders gemacht, wie halt ein Genie so ist. Er hat es halt dann erfunden. Also diese Leistung ist überhaupt nicht überzubewerten. Insofern kann man auch sagen, er ist der größte Liedkomponist, wenn man das sagen möchte. Ist überhaupt keine Frage. Und bei Schumann ist es aber doch nochmal anders. Was ich bei Schumann so besonders schätze, ist, dass er als Sohn eines Verlegers nochmal eine andere intellektuelle Herangehensweise an Texte hatte. Das heißt, er hat nicht, wie Schubert das manchmal getan hat, ist auch keine Kritik, es ist ein Feststellen seiner Eigenart, Texte vereinfacht. Das hat Schumann nicht getan. Er hat die Texte, die er komponiert hat, im Gegenteil sogar eher nochmal kompliziert. Ich glaube ganz bestimmt daran, dass die Kombinationen von Liedern, ob es nun 3 oder 5 oder 7 oder 9 oder 12 oder 24 sind oder 16, wie bei Schumann eben sehr häufig der Fall, dass diese Zusammenfassung der Lieder einen größeren konzeptionellen Wurf bedeutet. Ich glaube eben nicht, dass es irgendwie eine zufällige Zusammenstellung ist. Ich glaube vielmehr, dass ein geistiger Hintergrund, der sich in einer poetischen Idee äußert, hier verwirklicht wird.
Führt denn, wenn man sich das anschaut, diese poetische Idee eventuell fast auch dazu, dass es wirklich eine Einheit ist, dass also vielleicht auch eine Hierarchisierung zwischen Text und Musik unsinnig wäre?
Hierarchisierung würde ich auch nicht sagen, aber ich würde das andere verneinen. Es gibt das Phänomen, dass sich Text und dazugehörige später entworfene Musik in Liedern sowas wie deckungsgleich verhalten, dass sie also im Grunde dieselbe Bedeutung mit verschiedenen Mitteln versuchen zu vermitteln oder hervorzurufen oder zu beschreiben. Bei Schumann, glaube ich, ist es nicht so. Ich glaube, dass bei Schumann das Wesen des Lyrischen, und deswegen schätze ich ihn dann doch als den größten Liedkomponisten ein, so begriffen wird, dass das Lyrische als Gedicht natürlich Eigenarten wie eine Ballade oder ein erzählendes Lied oder ein dramatisches Gedicht hervorbringen kann, das relativ konkret in der Bedeutung ist. Aber dass es insgesamt tatsächlich wesenhaft am ehesten ein gedanken- und bedeutungsoffenes künstlerisches Gebilde ist. Das heißt, dass hier in einem künstlerischen kleinen Werk, in einem Gedicht, verschiedene Aspekte, Assoziationen, Gedanken angeschnitten werden, dass sie verfolgt werden, aber dass sie auslaufen, dass sie am Ende nicht miteinander verbunden sind und dass sie nicht ein abgeschlossenes Ganzes ergeben, was man sagen kann, so, ich habe jetzt meine Gedichtstruktur, ich habe die Reimstruktur, ich habe das Versmaß und ich habe die Inhalte und ich kann ganz genau sagen, was dieses Gedicht bedeutet. Ich glaube, das ist ein falscher Anspruch, wenn man an die Interpretation eines Gedichtes herangeht. Ein Gedicht erschöpft sich nicht mit seiner niederschreibbaren Interpretation, sondern es erklärt sich durch Offenheit. Und so sehe ich eben auch die Vertonung durch Schumann.
Ich finde das ganz schön, dass wir hineinhören dürfen in das Album, das erste Album dieses groß angelegten Schumann-Projekts, das Mitte November erscheinen wird. Und wir hören Herzeleid. Herzeleid aus den 6 Gesängen Opus 107 von Robert Schumann mit Christian Gerhaher und Gerold Huber erscheint in dieser Aufnahme Mitte November auf dem neuen Album Frage. Herr Gerhaher, Frage. Sie lassen also auch etwas offen da. Sie stellen Fragen, aber Sie wollen, glaube ich, auch bewusst vielleicht etwas offen lassen.
Ja, man kann hier ja alles nur offen lassen. Ja. Es gibt kein vollständiges Begreifen. Das ginge an der Sache vorbei. Es gibt auch gar kein vollständiges Erfassen dieses Liedopus von Schumann. Zum Beispiel haben wir einige frühe Lieder, die als Werke ohne Opuszahl gelistet sind. Da haben wir uns entschieden, die nicht aufzunehmen. Ich glaube nicht, dass es wirklich dem Wesen der Schumannschen Liedkultur entsprechen würde. Dann haben wir uns aber entschieden, dass wir Duette und Terzette, wo ja einige Einzelopera bestehen, dass wir die doch hineinnehmen, weil nämlich in einigen Zyklen nicht nur Sololieder vorkommen, sondern eben auch Duette und Quartette. Und das ist das einzige Projekt meines Lebens, glaube ich, wo ich eine Gesamtaufnahme machen möchte. Und das ist eben mit Schumann, der für mich zentraler Künstler und Liedkomponist ist.
Warum jetzt? Also warum haben Sie das Gefühl, vielleicht auch jetzt reif zu sein oder dass die Zeit reif ist, jetzt dieses Großprojekt mit Schumann zu machen?
Also, dass wir jetzt dieses Projekt mit einer Anfangs-CD starten, heißt ja nicht, dass wir nicht schon Schumann-Lieder aufgenommen Klar. hätten. Wir haben 2 CDs mit Schumann-Liedern aufgenommen und die werden wir auch zum Teil innerhalb dieser Edition wieder veröffentlichen. Aber es war mir ein Anliegen, auch ein Anliegen, alle Schumann-Lieder kennenzulernen. Und nicht nur kennenzulernen durch Studium, durch Lesen, was ich nicht abwerten möchte, aber die sinnliche Erfahrung, von der ich im Zusammenhang mit Faust schon gesprochen habe, mit einem Lied zu verbinden, produziert nochmal andere Erkenntnisse. Und ein ganz irres Beispiel war folgendes. Ich habe viel von Lenau gesungen und dann gibt es eben noch 4 Lieder mit Lenau-Texten von Schumann. Die heißen die Husarenlieder, Opus 117. Und Gerold Huber sagte zu mir, komm, lass uns doch die auch noch dazu nehmen. Ich habe gesagt, ach komm, also bitte Husarenlieder. Kann ich ja gleich Charterfürstin singen. Dann habe ich gesagt, ach du bist so borniert, muss das immer sein. Und dann, also gut, habe ich gesagt, okay, du hast recht, wir machen das. Ja. Und dann haben wir es angeschaut und dann sagt er, nee, das ist wirklich so ein Quatsch, das lassen wir. Und wir beide haben das konnotiert mit, ja, Charterfürstin so ein bisschen, also Lena kam ja auch aus Ungarn, so ein bisschen Pusta, so Brahms, Zigeunerlieder und ungarische Tänze und so, was uns allen beiden auf die Nerven geht, dieses ganze Zigeunergedöns, Paprika und so. Also finden wir beide peinlich und Operette ist peinlich und so empfanden wir das. Und dann hat Georg gesagt, komm, lass uns nochmal anschauen. Und dann haben wir es angeschaut und dann haben wir es gemacht und es ist irre, total irre Musik. Natürlich sind die Texte martialisch bis lächerlich. Also es gibt auch so, man weiß, dass Lena sich gerne als Husar verkleidet hat und so ein bisschen Quatsch gemacht hat. Aber egal, wir haben es dann gemacht und da geht es um blutrünstig und Sieg und Krieg und ja und ein Schuss und Bumm. Und, aber es ist irre, es ist wie geistiger Karneval.
Aha.
Und das ist toll.
Und das tut dann auch mal gut.
Ich finde es toll, es ist ein großartiges, geistig sprühendes, irres Werk.
Das heißt, dieses ganze Projekt ist schon auch noch so ein bisschen Entdeckungstour für Sie.
Unbedingt, ganz unbedingt. Oder wir haben zum Beispiel aus Opus 83 haben wir immer nur das letzte Lied gemacht, der Einsiedler. Ein wunderbares Lied auf einen Eichendorff-Text, eines der wenigen Eichendorff-Lieder Schumanns. Und davor sind aber noch 2 Lieder, die wir dann eben auch im Zusammenhang mit diesem Projekt eben jetzt kennengelernt und oft uraufgeführt haben, Resignation und Die Blume der Ergebung. Und dann habe ich erst gemerkt, es sind ein bisschen spröde aufs Erste, was für unfassbare Kunstwerke das sind. Unglaublich, nicht zu fassen. Und das Ganze ergibt dann ein Dreieropus, was sowas wie ein im Grunde menschliches Tryptikon ist. Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit, alles, was aufbietbar ist, wird hier verarbeitet. Im 3. Lied sogar im Grunde eine Illustration der Trinitätslehre, unglaublich geistig, tiefgründig und spannend und trotzdem so unfassbar sinnlich. Und das ist das, was mich bei Schumann im Besonderen, aber ganz allgemein an meinem Beruf fasziniert, die Sinnlichkeit, nämlich einen Gedanken physisch zu begreifen und zu erfahren, wenn es denn klappt. Es wird nicht häufiger, wenn man älter wird, aber die Tatsache, dass es mal klappt und dass es geklappt hat und dass es ab und zu eben wieder passiert, das ist etwas, was einen wirklich dann außergewöhnlich erfüllt.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Christian Gerhaher, dass Sie hier waren in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Vielen Dank.
Gerne.
Ab dem 28. Oktober sind Sie als Faust in den Faust-Szenen von Robert Schumann an der Hamburgischen Staatsoper zu erleben und erkennt Nagano in Aufführungen bis zum 17. November. Und auf die neue Lied-CD freuen wir uns auch mit Schumann-Liedern. Frage heißt sie und erscheint dann Mitte November. Dieses Gespräch können Sie auch nachhören unter ndr.de/ndrkultur. Noch einen schönen Tag wünscht Ihnen Friederike Westerhaus.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.